Sie hören Wortreich, den Predigt-Podcast. Die sieben letzten Plagen, das ist der Titel für die Predigt mit René Gehring. Schön, dass Sie reinhören.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde und liebe Zuschauer über den Livestream, ich freue mich, euch wiedersehen zu können heute und mit euch ein Thema zu betrachten, das mich schon, solange ich zurückdenken kann, faszinierte. Noch ein Hinweis gerade an die Kinder, die hier vorne gewesen sind. Zur Kindergeschichte haben sie ein Blatt mitnehmen dürfen. Es sind bestimmt noch welche da, die vielleicht oben waren und nicht hier vorne. Vielleicht auch ein paar, die schon ein bisschen älter waren und gerne mitmachen möchten. Die Blätter, die die Kinder mitnehmen konnten, werden draußen auf einem Stehtisch ausliegen. Ihr könnt sie euch gerne noch holen. Es geht um ein Predigt-Bingo. Das heißt, ihr als Kinder könnt die Begriffe, die ich hier verwende, wenn sie darauf vorkommen, abstreichen, ausmalen. Und am Ende ergibt sich dann ein Bild. Und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr am Ausgang zu mir kommen und werdet dafür dann auch als Belohnung eine kleine Überraschung bekommen. Für die Kinder, die über den Livestream zuschauen, es gibt einen Link, ihr könnt da draufklicken, könnt euch das schnell ausdrucken und dann ganz genauso wie die Kinder hier vor Ort daran teilnehmen. Ohne die Belohnung in dem Fall, aber einfach, um ein bisschen Spaß daran zu haben. Das Thema, das ich mir für heute ausgewählt habe, ist eines, das mich schon lange fasziniert. Wenn ich überlege, wann ich das erste Mal mit der Offenbarung zu tun hatte, so richtig bewusst und wo es mich gepackt hat, da denke ich zurück an, als ich 14 Jahre alt war. Wenige Wochen, bevor es für mich auf eine Klassenfahrt ging. Ich weiß das noch so genau, weil ich die Bibel, die ich bei meiner Oma vorgefunden hatte, so eine knallrote, richtig auffällige, zur Hand nahm und mir dachte, hab ein bisschen Zeit, ein bisschen Leerlauf, stand gerade nichts an, musste auf irgendwas oder irgendwen warten. Schaue ich mal rein in die Bibel und was schlägt man da auf? Die Offenbarung. Dachte mir, wenn ich was Spannendes lesen will, dann muss ich da hingehen, habe durchgeblättert, habe sie gefunden und lande bei Kapitel 13. Und lese in Kapitel 13 die ersten Verse und stelle fest, da geht es um ein Meer. Und ich hatte kurz darauf diese Klassenfahrt vor mir, die sollte an die Nordsee gehen. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht habe ich ja Glück und sehe dieses Tier aus dem Meer gerade aufsteigen, wenn ich am Strand der Nordsee stehe. Das ist so meine erste Berührung mit der Offenbarung gewesen, an die ich mich erinnern kann zumindest. Und ich weiß, als ich dann auf der Klassenfahrt war, wenn wir am Meer waren, ich habe immer wieder mal überlegt, vielleicht kommt jetzt dieses gefährliche Tier gerade dort aus dem Meer und ich bin Augenzeuge. Seither ist viel Zeit vergangen und damit auch viel Zeit für intensiveres Studium. Die Offenbarung war für mich von jeher sehr interessant und eine Leidenschaft und heute möchte ich mit euch ein Kapitel betrachten, das mich auch sehr gepackt hat und von dem ich glaube, dass wir viel lernen können. Ein Kapitel, bei dem es, wie ich feststelle, immer wieder auch Missverständnisse gibt und ich möchte mich heute bemühen, manche Missverständnisse auszuräumen. Ihr dürft eure Bibeln zur Hand nehmen, am besten eine mit einer sehr genauen Übersetzung, ich würde die Elberfelder empfehlen. Wir dürfen aufschlagen, Offenbarung Kapitel 16. Wir beginnen zwar in 15, aber wir werden uns im Großen und Ganzen dann bei Kapitel 16 Vers für Vers hindurch bewegen. Wir beginnen heute mit den sieben letzten Plagen und ich werde das nächste Mal, wenn ich hier eine Predigt halte, über eine Fortsetzung sprechen und das ist das Gericht über Babylon. Ich möchte das nächste Mal mit euch dann auch betrachten, um was geht es denn bei dem, wo das hier endet, nämlich bei diesem System Babylon. Das nächste Mal dann. Ich beginne mit Versen, die ganz am Anfang des Buches stehen, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, hier konzentriert und aufmerksam zu sein. In Offenbarung 1, ab Vers 1 lesen wir, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest und ihr hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also die Einleitung dieses Buches macht schon deutlich, dass was hier drin geschrieben ist, hängt ganz besonders mit unserer Glückseligkeit, mit unserer ewigen Hoffnung, mit unserer Erlösung zusammen. Und am Ende dieses Buches hören wir das noch einmal, so haben wir hier eine Umschließung der Botschaft der Offenbarung. Offenbarung 22, Vers 16 und dann auch 18 und 19 lesen wir, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Das sind die Plagen, die wir uns jetzt ansehen werden. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Buch des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Das macht uns bewusst, dass dieses Buch nicht nur eines von 66 biblischen Büchern ist, sondern eines, das offenbar höher angesiedelt ist als die anderen. Und damit gemeinsam mit Daniel ein Buch, das gerade für unsere Zeit ganz außergewöhnliche Relevanz und Dringlichkeit besitzt. Als ob das nicht schon genug wäre, betont auch Ellen White an vielen Stellen in ihren Schriften, dass gerade das Studium der Offenbarung für uns oberste Priorität haben muss. Ich habe jetzt aus dieser Vielzahl an Texten nur einen ganz kurzen ausgewählt, aus Zeugnisse für die Gemeinde, also im Englischen Testimonies for the Church, Seite 302. Da sagt sie, die feierlichen Wahrheiten, die ihrer Ordnung nach in der Offenbarung gegeben wurden, sollen im Denken der Kinder Gottes den ersten Platz einnehmen. Nichts anderem darf es erlaubt werden, unsere Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Jetzt gibt es doch viel zu tun. Der Alltag hält uns oft wirklich stark gefangen und auch in der Bibel gibt es so viele wichtige Themen, über die wir sprechen könnten. Aber sie macht klar, oberste Priorität haben die Prophezeiungen, das Studium des Buches der Offenbarung und, wie sie an anderen Stellen deutlich macht, auch Daniel. Sie beschreibt die beiden Bücher als Zwillinge, die ganz eng zusammengehören, untrennbar. Wir werden also heute mit dem Kern und den wichtigsten Anliegen der Bibel befasst sein und entsprechend bitte ich auch um umso stärkere Aufmerksamkeit für das, was vor uns liegt. Wir beginnen mit Offenbarung 15. Wir haben eben, der Text gelesen wurde, ab Vers 5 gehört, dass der Ort, von dem die Plagen ausgehen, das himmlische Heiligtum ist. In Offenbarung 15, Vers 5 hören wir, nach diesem sah ich, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, bekleidet mit reinem glänzendem Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Also priesterliches Gewand, mit dem die Engel hier auftreten. Das passt zu dem Ort, aus dem sie ausgehen, der Tempel. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des Grimmes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, geht hin und gießt die sieben Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Dieses Setting, in dem die sieben Plagen, von denen wir gleich hören werden, geschehen, ist damit ganz klar. Es geht aus von dem himmlischen Heiligtum, und während sie ausgegossen werden, wird niemand im himmlischen Heiligtum Dienst tun können. Das erinnert an eine Begebenheit im Alten Testament, da gab es so etwas schon einmal. Als der Tempel Salomos eingeweiht wurde, da gab es schon einmal die Herrlichkeit Gottes, die den Tempel erfüllt und es unmöglich machte, dass Priester hinzutreten. Wir kommen gleich noch einmal darauf zurück. Es erinnert auch an eine andere Stelle, die wir in der Offenbarung haben. Nämlich Offenbarung 11, Vers 19, wo wir das letzte Mal von diesem Heiligtum hören und feststellen, dass gerade an diesem Ort etwas Außergewöhnliches geschieht, etwas ganz Wichtiges, was offenbar jetzt, wenn wir zu den sieben Plagen kommen, gerade zu Ende gegangen ist. Ihr könnt den Finger drin lassen hier bei Offenbarung 15, 16 und gerade mal kurz mit zurückkommen. Wir lesen zwei Verse in Offenbarung 11. Offenbarung 11, Vers 19, da sind wir am Ende der siebten Posaune. Da hören wir, der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Also der gleiche Ort, von dem wir jetzt gerade hören, von dem die Plagen ausgehen. Und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Behalten wir das im Kopf, denn diese Dinge werden uns bei den sieben Plagen noch einmal begegnen. Wir haben also diesen Tempel und die Sichtbarkeit sogar des Allerheiligsten des Tempels, zuletzt hier im Rahmen der siebten Posaune und dann wird darauf noch einmal Bezug genommen, wenn es um die sieben Plagen geht. Was passiert hier, als der Tempel gerade sichtbar wird in Offenbarung 11? Wir greifen hier nur einen Vers raus und dann ist schon klar, was los ist. Der Vers vorher, der Vers 18, macht es deutlich. Die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden. Und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Zunächst mal soweit. Es ist also die Zeit des Gerichts gekommen. Der Tempel im Himmel wird sichtbar, die Bundeslade wird sichtbar, das Allerheiligste ist geöffnet, um Gericht zu halten. Und zwar ganz besonders, so wird hier klargemacht, Schwerpunkt ist jetzt diejenigen, die zu Gott gehören. Diejenigen, die um des Namens Christi willen in dieser Welt so viel zu erdulden hatten, jetzt wird ihnen Recht geschafft. Gott stellt klar, das sind meine Leute. Auch wenn es ihnen auf der Erde nicht gut ging, sie verfolgt wurden, vor mir sind sie wert geachtet. Es sind die Erlösten, es sind die Heiligen. Wir hören also hier von dem, was wir als das Untersuchungsgericht bezeichnen. Die erste Phase des himmlischen Gerichts, die hier im Rahmen der siebten Posaune beginnt. Aber das ist nicht alles, was wir hören. In diesem Vers 18 kommt am Ende auch noch der Hinweis, dass es Konsequenzen gibt für die, die jetzt gerade nicht im Himmel zu den Erlösten gehören, nicht gerichtet werden. Wir hören, es ist auch die Zeit gekommen, dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Jetzt sind wir hier im Präsens. Vorher waren das, die schon verstorben sind und die als die Heiligen gelten und denen Recht geschafft wird. Und jetzt geht es über, in der letzten Phase dieses Gerichts offenbar, zu denen, die leben und bis dahin, dass Gott als Konsequenz dieses Gerichts Strafe vollziehen wird. Da werden die verdorben, die die Erde verderben. Und ich schätze, dass es hier nicht einfach um Umweltzerstörung geht. Das mag ein Teil dessen sein. Ich denke, dass bei denen, die die Erde verderben, um jene geht, die die Erde auch geistlich und religiös korrumpieren, die Verführung in diese Welt bringen, die sich von Satan missbrauchen lassen. Dieses Gericht geht also sogar über in der letzten Phase, im letzten Moment noch bis hin zu den Lebenden. Und es wird Konsequenzen haben für die gottlosen Lebenden. Das ist das Letzte, was wir hören von diesem Heiligtum. Dazwischen kommen dann diese zentralen Kapitel der Offenbarung und auch zentrale Kapitel für unsere adventistische Theologie. Kapitel 12, 13 und 14, wo es dann im Zentrum um die drei Engelsbotschaft geht und jene, die die Gebote halten, sogar in dieser schwierigen allerletzten Zeit, wo die Widrigkeiten für die Gläubigen so groß sind. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Heiligtum und lesen in Kapitel 15, dass von hier die Engel mit den Zornesschalen ausgehen. Offenbar ist jetzt das Gericht im Himmel beendet, und Gott kümmert sich um die, die die Erde verderben. Ich hatte eben schon gesagt, so etwas Ähnliches, dass das Heiligtum nicht betreten werden kann, gab es schon einmal in der biblischen Geschichte. Ich will es kurz zitieren an der Stelle. In 1. Könige 8, Vers 10 und 11 hören wir davon. Das Heiligtum von Salomo frisch eingeweiht. Und dann passiert Folgendes. 1. Könige 8, Vers 10 und 11. Es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke des Hauses, das Haus des Herrn, und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Das ist genau das, was wir jetzt auch haben. Und was bedeutet das? Wenn die Priester nicht hinzutreten können, um Dienst zu tun, heißt das, in dem Moment, in dem Gottes Herrlichkeit dieses Haus erfüllt und keiner Dienst tut, gibt es auch keinen Mittlerdienst. Eine Sache, die gerade in unserer Gemeinde immer mal wieder so aufpoppt und wo es sogar Bücher gibt, die darüber geschrieben wurden, wo es heißt, niemals ohne hohen Priester, niemals ohne Mittler. Selbstverständlich stehen wir als Gerechte niemals ohne Mittler da. Aber es gibt eine Zeit, in der dieser Mittler nicht mehr vonnöten ist, weil gerecht gesprochen wurde. Weil das Gericht abgeschlossen ist und die Fälle entschieden sind. Und wenn der Moment erreicht ist, gibt es keinen Mittler mehr, weil es keinen mehr braucht. Oft ist mit dieser Frage ja auch eng verbunden, kann es dann passieren, dass ich vielleicht nach dieser Zeit, wenn, wie wir das gerne formulieren, die Gnadentür geschlossen ist, dass dann jemand, der sich vielleicht gerade bekehren möchte, der eigentlich jetzt richtig gepackt werden würde von der biblischen Botschaft, dass er leider zu spät kommt, der Zug ist abgefahren, der Bahnhof ist leer, er ist verloren. Pech gehabt? Natürlich nicht. Das verbietet schon die Logik des biblischen Heilsplans. Wenn Gott so viel investiert hat um die Menschen zu retten. Wie könnte es passieren, dass irgendjemand versehentlich verloren geht? Zu spät gekommen. Es ist einfach in diesem Zeitpunkt der Weltgeschichte, ein Moment erreicht, in dem jeder seine Entscheidung, und zwar endgültige Entscheidung, getroffen hat. Es braucht keinen Mittler mehr, weil alle, die sich haben vermitteln lassen wollen, die das Heil in Anspruch nehmen wollten, es bereits erlangt haben im himmlischen Gericht. Während die, die Nein sagten, in ihrer Entscheidung inzwischen so überzeugt sind, dass es keinen Weg zurück mehr gibt. Es wird nicht passieren. Von daher braucht niemand von dieser Angst befangen sein. Also ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt erreicht, jetzt, wo die Sichtung zu Ende ist, die Versiegelung zu Ende ist, das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes vergeben sind, jeder seine endgültige Entscheidung getroffen hat, das himmlische Gericht für Klarheit, was die Erlösung angeht, gesorgt hat. Jetzt ist der Moment erreicht, dass Gott diese Erde spüren lässt, was sie die ganze Zeit angerichtet hat. Die Zeit ist gekommen, die zu verderben, die Erde verderben. Damit ist auch eines klar. Die Plagen, über die wir jetzt gleich sprechen werden, die fallen jetzt noch nicht. Wenn wir uns die ersten vier ansehen, dann wirkt das so, als würden wir sie schon spüren. Aber das ist nicht mehr als, wie Ellen White es schön beschreibt, die ersten Tropfen aus dem Kelch der Engel. Aus diesen Schalen, die sie ausgießen. Es sind Vorboten, die uns bewusst machen, dass das, wovon wir gleich lesen werden, Realität werden wird. Wir sehen, dass es in die Richtung geht. Aber noch ist das, was geschieht, mit Gnade und Barmherzigkeit vermischt. Noch währt Gottes Geduld. Noch sind die Vorboten, die wir erleben, dazu angetan, die Menschen aufzurufen, sich zu entscheiden und die Gnade, die noch verfügbar ist, in Anspruch zu nehmen. Wenn dieser Gnadenaufruf verhallt, wenn jeder Mensch sich entschieden hat, wenn Gott seine Gnade dann entsprechend auch zurückzieht, dann treffen die Plagen diese Erde in voller Härte. Die Zeit haben wir jetzt noch nicht. Es geht uns noch ausgezeichnet im Vergleich zu dem, was auf diese Erde zukommen wird. Also alle Vergleiche, die ich jetzt anstellen werde, von den Plagen zu gegenwärtigen Verhältnissen, die wir erleben, sind nur Vergleiche zu gewissen Vorboten, zu einem Vorgeschmack. Ich will damit nicht sagen, dass die Plagen schon fallen. Legen wir los. Wir müssen eines noch beantworten, eine Frage noch oder einen Umstand vielleicht noch näher betrachten. Warum gerade sieben? Es sind sieben Engel. Wir hätten ja auch zwei oder drei oder fünf nehmen können oder 20 oder 50. Es sind sieben. Wer die Bibel bis hierhin gelesen hat, der weiß, dass die sieben eine ganz besondere Zahl ist. Wer nur die ersten beiden Kapitel der Bibel gelesen hat, weiß schon, dass die sieben eine besondere Zahl ist. Die sieben steht für die Vollendung. Mit dem siebten Tag ist die Schöpfung vollkommen und nicht vorher. Die siebener Zyklen in der Offenbarung sind ja auch daher kein Zufall. Wir haben sieben Gemeinden, wir haben sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Donner und sie reichen immer bis hin zur Vollendung der Heilsgeschichte der Wiederkunft. Es geht ja noch weiter, wir haben ein Millennium, wir haben eine zweite Wiederkunft, wir haben eine Neugestaltung der Erde, aber bis zur Wiederkunft hin, bis dahin reichen diese siebener Zyklen ein ums andere Mal. Sie beginnen zu unterschiedlichen Zeiten zum Teil, aber es geht immer bis zum Tag der Wiederkunft und so wird es offenbar auch hier sein. Es beginnt kurz vor der Wiederkunft und mündet hinein in den Tag der Wiederkunft. Wir befassen uns hier mit einem ganz kleinen Zeitabschnitt kurz vor der Wiederkunft. Was wir leider nicht haben, ist ein Hinweis darauf, wie lange das geht. Man kann mächtig darüber spekulieren, man kann Vermutungen anstellen. Und wenn wir uns den Inhalt ansehen, wird klar, die sind so gravierend für diese Erde, so verheerend für diesen Planeten, das kann gar nicht lange währen. Aber wir können biblisch nicht begründen, wie lange sie gehen. Meine persönliche Überzeugung ist, einige Wochen, höchstens wenige Monate. Ich glaube nicht, dass es mehrere Jahre sind. Das erschüttert diesen Planeten viel zu sehr. Außerdem, das Gericht im Himmel ist beendet. Es ist Recht gesprochen worden. Warum sollte Jesus es noch lange hinauszögern, seine Heiligen zu sich zu holen? Da wird auch Ungeduld da sein. Er wird das Leid nicht unnötig verlängern wollen auf dieser Erde. Ich glaube, es ist eine sehr kurze Zeit, aber ich betone noch einmal, es ist reine Spekulation, wir haben keinen Hinweis darauf, wie lange es währt. Aber sicherlich ist es nur kurz. Fangen wir an. Schauen wir uns die erste Plage an. Wir gehen zur Offenbarung 16, Vers 2. Der erste Engel Engel steht nicht da, aber die waren ja vorher erwähnt. Und der erste von den vorher erwähnten sieben Engeln geht hin und er goss seine Schale aus auf die Erde. Und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Die erste Plage stellt uns gleich vor eine Herausforderung. So kurz sie ist, so merkwürdig ist sie vielleicht auch, denn wir hatten in der Offenbarung bisher fast ausschließlich mit Symbolen zu tun. Wenn man das gründlich studiert, von Offenbarung 1 bis Offenbarung 15, eine Menge Symbole, die ausgelegt werden wollen. Fast alles davon ist leicht zu erklären, weil es im Alten Testament in der Prophetie schon viel verwendet und auch erklärt wird. Anderes erschließt sich aus dem Zusammenhang der Offenbarung. Aber jetzt haben wir hier eine Plage, die von der Erde und von Geschwüren handelt und damit von Symbolen, die wir so in der Bibel nicht haben. Wir haben kein Symbol des Geschwürs. Wir haben was Ähnliches bei den 10 Plagen, die die Ägypter treffen, aber wir haben es nicht als ein biblisches Symbol, das irgendwo so schon verwendet worden wäre. Es wird also hier wohl um etwas gehen, das buchstäblich ausgelegt werden muss. Das wird uns auch gleich bei weiteren Plagen noch begegnen, bis wir zur 5. kommen, wo wir merken, jetzt geht es über auf den geistlich-religiösen Bereich und entsprechend werden religiöse Symbole verwendet. Aber die ersten 4 Plagen scheinen sich mit realen Gegebenheiten zu befassen, sodass wir hier das, was genannt wird, auch buchstäblich verstehen müssen. Und das würde bedeuten, dass wirklich die Erde, also der Erdboden, getroffen wird von dieser ersten Plage und dass die Erde so verändert wird, dass sie zu realen Krankheiten bei den Menschen führen wird. Was wir vorfinden, im Griechischen ist der Begriff Helkos, das ist ein Abszess oder eine infizierte Wunde. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass es um Krebs geht, aber es kann natürlich auch Krebs sein. Es kann auch irgendeine andere Infektionskrankheit sein oder eine Vergiftung sein. Irgendetwas, das man sich offenbar zuzieht durch Umgang mit dem Erdboden. Und es könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir es mit Umweltgiften zu tun haben. Möglicherweise. Was hier schon auffällt, ist, dass das Volk Gottes nicht davon betroffen sein wird. Ein Muster, das sich durch alle Plagen durchzieht. Die frohe Botschaft für die Heiligen. Sie sind gerichtet als solche, die zu Gott gehören. Und sie werden als solche von ihm auch ganz besonders beschützt werden. Sie werden davon nicht betroffen sein. Es sind die, die das Mahlzeichen des Tieres haben, wie wir in Vers 2 hören, und die es anbeten, die davon betroffen sein werden. Wenn jeder betroffen wäre, würden die Erlösten den Tag der Wiederkunft wohl auch gar nicht mehr erleben können. Andererseits müssen wir uns auch vor Augen halten, wären diese Plagen, die sind grundsätzlich global, aber wären sie so gravierend und würden sie jede Region auf dieser Erde treffen, würde auch kein Gottloser mehr leben bis zum Tag der Wiederkunft. Ich sage also gleich hier bei der ersten Plage, und das gilt auch für die nächsten, es wird zwar die ganze Welt betroffen sein, aber es wird Gebiete geben, in denen es weniger stark ist, weshalb man überhaupt doch länger überlebt, um den Tag der Wiederkunft auch zu erleben. Das ist ein Gedanke, der von Ellen White auch so gedeckt wird, in dem Von Schatten zum Licht, in ihrem Buch Vom Schatten zum Licht, ehemals großer Kampf, auf Seite 573 beispielsweise, erwähnt sie das auch und macht klar, es gibt Regionen, die sind kaum davon betroffen. Gehen wir weiter zur nächsten Plage. Der Erdboden ist also betroffen von Plage 1, irgendeine Art von Vergiftung höchstwahrscheinlich. Jetzt kommen 2 andere wichtige Lebensbereiche, Plage 2 und 3. Nehmen wir gleich beide zusammen. Der zweite Engel goss seine Schale aus auf das Meer und es wurde zu Blut, wie von einem Toten. Und jede lebendige Seele starb, alles, was im Meer war. Und der dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und die Wasserquellen und es wurde zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der ist und der war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind es wert. Und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr, Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Von diesem Altar in Vers 7 haben wir zuletzt gehört, im Rahmen der Siegel, dieser Altar war es, an dem das Blut der Heiligen vergossen worden ist, deren Seelen jetzt zu dem Allmächtigen rufen, wann sie gerichtet werden. Und hier hören wir jetzt, jetzt wird ihnen Recht geschafft. Das Gericht im Himmel ist geschehen, es wird vollstreckt auf dieser Erde. Den Heiligen wird gerecht geschafft. Getroffen werden nun Salz und Süßwasser. das Meer und die Flüsse und die Wasserquellen. Also neben der Erde, von der wir feste Nahrung beziehen, ist jetzt das Wasser, das wir brauchen, um trinken zu können, auch betroffen. Und es wird zu Blut, wie wir hier hören. Und hier scheiden sich jetzt die Geister, ob es wohl so erfüllt werden wird, wie wir das von den 10 Plagen in Ägypten hören, dass es vermutlich reales Blut wird, oder ob es auch hier vielleicht um eine Art von Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung geht. Also ein Vergiften des Wassers. Erste Anzeichen könnte man heute schon erkennen in dem, was als Red Tide bezeichnet wird. Ich bin sicher, einige von euch haben davon schon gehört. Red Tide, die rote Flut. Sie kommt im karibischen Raum, in dem Süden der Vereinigten Staaten, mit einer guten Regelmäßigkeit vor. Das sind rote Algen, die Giftgase erzeugen und alles, was unter ihnen im Wasser ist, vergiften, bis hin zu großen Meeressäugern wie Seekühe. Und das Giftgas weht sogar bis ans Land und kann dort auch andere Tiere oder auch Menschen vergiften. Das kommt saisonal vor, wenn zu viel Düngemittel ins Meer geleitet wird oder wenn von den Wüsten eisenhaltiger Staub ins Meer gelangt, das für eine erhöhte Algenproduktion verantwortlich ist. Und diese Algen sorgen dann dafür, dass dieses Giftgas erzeugt wird und alles abtötet, was damit in Kontakt kommt. Vielleicht wird sich das derart vermehren, dass eben nicht nur drüben in Mittelamerika und in manchen anderen Regionen, in Asien und anderen kleinen Regionen Menschen davon betroffen sind, sondern vielleicht wird es dann weltweit auch Algenteppiche geben, die dafür sorgen. Wie genau das aussehen wird, kann noch keiner mit Sicherheit sagen. Aber vielleicht ist das ein Vorbote. Wir werden es sehen. Und dann könnte diese rote Flut eben auf dieses Blut deuten, das im Rahmen dieser Plagen erwartet wird. Kommen wir zur vierten Plage. Etwas, das wir heute schon recht stark erleben und das auch in den Medien häufig Thema ist. Es geht um die Sonne. Verse 8 und 9 lassen uns wissen, der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Macht hat. Und sie taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Auch hier wird wieder deutlich, wie auch in den beiden vorherigen, es betrifft nur die, die sich schon auf die Seite des Antichristen gestellt haben und gegen Gott kämpfen. Aber natürlich werden die Heiligen mittelbar auch davon betroffen sein. Und so ist es heute schon. Wenn es darum geht, dass die Sonne immer heißer wird, dass wir mehr und mehr Probleme mit Hitze bekommen, dann merken wir das ja jetzt schon. Es wird aber unerträglich werden, wenn dann der Zeitpunkt erreicht ist, an dem diese Plage ausgegossen wird. Es ist also auch die nächste essentielle Lebensgrundlage betroffen, neben der Erde und dem Wasser, das Sonnenlicht, das wir und die Tiere und die Pflanzen und jeder Lebensorganismus auf dieser Erde braucht, um leben zu können. Die Erde wird Leben verderben, statt Leben zu fördern. Den Treibhauseffekt kennen wir schon seit Jahrzehnten. Dass die Wüsten immer mehr zunehmen, dass wir mit Dürre und anderen Wetterextremen Probleme bekommen, ist auch kein Geheimnis, ist jedem gut bekannt. Das wird dann im Rahmen dieser Plage offenbar vollkommen aus dem Ruder laufen und so weit gehen, dass die Menschen, wie hier beschrieben wird, das Gefühl haben, vor Hitze versenkt zu werden. Bis hierhin habe ich den Eindruck, gibt Gott uns einen leichten Einstieg. Es ist gut verständlich und ich meine nicht allzu kontrovers. Es wird jetzt schwerer, wenn wir zu den nächsten drei Plagen kommen. Ab Plage 5 beginnt nun auch der Bereich, in dem wir es zunehmend mit Symbolen zu tun haben, die richtig gedeutet werden wollen. Entsprechend gibt es hier auch zunehmend Missverständnisse oder merkwürdige Spekulationen. Die fünfte Plage ist noch recht einfach. Die sechste wird dann schon schwieriger. Schauen wir uns die fünfte an. Es sind zwei Verse. Verse 10 und 11. Der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres und sein Reich wurde verfinstert. Und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Und ihr merkt, das Muster, das setzt sich einfach wirklich durch. Die Gottlosen, egal was sie trifft, sie tun einfach keine Buße. Was bedeutet, da ist jede Entscheidung längst getroffen. Da gibt es keinen Weg mehr zur Umkehr. Die haben gar kein Interesse mehr daran, egal was ihnen zustößt. Für sie ist klar, sie werden ihrem Widerstand gegen Gott nur noch dreister, noch aufmüpfiger. So wie der Pharao damals bei den 10 Plagen, die Ägypten trafen. Jetzt haben wir ein Symbol, das in der Offenbarung schon einige Kapitel vorher erklärt wurde oder zumindest näher beschrieben wurde. In Offenbarung 13, Vers 2 hören wir von diesem Thron des Tieres. Und damit wissen wir auch, welches Tier gemeint ist. Hier wird es nicht explizit erwähnt, aber in Offenbarung 13, Vers 2 ist klar, es bezieht sich auf das erste Tier dieses Kapitels. Es geht um das Tier, das aus dem Meer heraufsteigt und das eben nicht nur einen Thron erhält, sondern auch Kraft und Macht. So ein Gesamtpaket. Mit diesem Thron, also der politischen Macht, auch Kraft und Macht, offenbar Geistliche, geistlich zu verführen, religiös auf Abwege zu leiten, denn das ist es, was von diesem ersten Tier im weiteren Verlauf von Kapitel 13 dann Stück für Stück systematisch berichtet wird. Und dieser Thron, der kommt nicht einfach von irgendwo. Es wird uns gesagt, wer diesen Thron verleiht, das ist der Drache. Und wer der Drache ist, das ist ganz klar. Offenbarung 12, Vers 9, auch in Offenbarung 20 noch einmal, damit wirklich kein Zweifel daran besteht, wird ganz klar gesagt, der Drache, das ist der Teufel und der Satan, die alte Schlange, die die ganze Welt verführt. Satan gibt seinen Thron dieser Macht und verleiht darüber hinaus Macht und Kraft, die dazu benutzt wird, religiöse Täuschungen über die Menschen zu bringen und sie auf Abwege zu führen. Jetzt wird dieser Thron des Tieres getroffen. Sein Reich wird verfinstert, sodass die Menschen ihre Zungen vor Schmerzen zerbeißen. Und wir fragen uns, was hat der Thron mit den Schmerzen zu tun? Der nächste Vers, Vers 11, macht es klar, es geht um die Schmerzen wegen ihrer Geschwüre. Bei der ersten Plage haben wir noch nicht von Schmerzen gehört. Die erste Plage hat die Menschen getroffen und es gab Geschwüre. Und Gott wird gelästert wegen den Geschwüren. Aber die Schmerzen setzen offenbar jetzt erst richtig ein. Warum das? Weil der Thron des Tieres getroffen ist. Wenn wir uns ansehen, was das Tier gemacht hat mit seiner Macht, Offenbarung 13, Vers 12 und 13, erstes und zweites Tier kollaborieren miteinander und nutzen die Macht, Zeichen und Wunder zu tun, um die ganze Welt zu verführen. Wenn wir uns das ansehen, glaube ich, wird sehr klar, um was es hier geht. Bis hierhin hatte der Drache und damit auch dieses erste Tier aus Offenbarung 13, das dessen Macht übernommen hat, noch genügend Macht, genügend Kraft, um Gott entgegenzutreten und diese Plagen, die fallen, abzumildern. Die Schmerzen, die erzeugt werden, die körperlichen Probleme, die entstehen durch Gifte oder was auch immer es letztlich sein wird, abzumildern oder vielleicht sogar gänzlich bei manchen zu verhindern. So wie es die Zauberer getan haben zur Zeit der Plagen in Ägypten, die dazu führten, dass der Pharao sich immer weiter verhärtete. Bei den ersten Plagen, wo er vielleicht noch hätte gewonnen werden können. So ist es offenbar auch hier. Aber jetzt, ab der fünften Plage, wird die Macht Satans so weit beschränkt, dass die Menschen nicht mehr geschützt werden können. Dass sie spüren, was es heißt, von diesen Plagen getroffen zu werden. Satans Macht wird jetzt radikal beschränkt. Und das bereitet die nächsten beiden Plagen vor. Der Untergang wird hiermit ganz aktiv eingeläutet. Jetzt geht es eben nicht mehr nur den Menschen an den Kragen, sondern auch diesen satanischen Mächten. Jetzt ist es soweit. Babylon wird jetzt gleich fallen. Da sind wir dann in der sechsten und siebten Plage. Gut. Die Menschen sind also geschockt von den Schmerzen, die sie jetzt erleben, aber nicht nur das, sie sind sicherlich auch geschockt, weil ihnen bewusst wird, dass sie einer religiösen Täuschung aufgesessen sind, dass sie verführt worden sind von diesem Tier, von der Macht Satans, dass sie sich bisher noch in Sicherheit wähnten und meinten, sie stünden auf der richtigen Seite. Und jetzt sehen sie, das war Satans Macht, der sie aufgesessen sind. Und es war nicht Gottes Kraft, die vielleicht hier und da noch durch Heilungswunder geholfen hat, diese Umstände in der Welt, was hier alles dann passieren wird, erträglich zu machen. Sie merken, das war Satan und nicht Gott. Und nun kommen wir in einen noch schwereren Bereich, weil wir es jetzt nur noch mit Symbolen zu tun haben. In der sechsten Plage. Und dann wird es noch mal ein bisschen leichter, habe ich den Eindruck, in der siebten. Aber die sechste Plage hat es in sich. Da wird auch am meisten spekuliert. Da hört man auch außerhalb unserer Gemeinschaft die meisten Predigten oder die meisten Artikel dazu lesen, was man sich dazu ausdenkt, wie das wohl zu verstehen ist. Warum? Weil hier Armageddon vorkommt. Wenn man sich dann überlegt, wo wird Armageddon wohl stattfinden, wer wird beteiligt sein, wie wird das stattfinden, was wird das Ergebnis dessen sein? Schauen wir es uns an. Die sechste Plage, jetzt geht es um den Euphrat und die Folge wird Krieg sein. Ich lese ab Vers 12. Der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang her bereitet wurde. Dieser Vers allein hat genügt, viele zu der Vermutung zu veranlassen, dass es um den Islam geht. Die Könige vom Osten, irgendwie die Araber, die islamische Welt, die hier kommen würde, um dann über den christlichen Westen herzufallen. Wir schauen uns noch den weiteren Zusammenhang an und ich denke, dann wird deutlich werden, das hat nichts damit zu tun. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergeht und man nicht seine Schande sieht. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Fangen wir gerade an mit Vers 15. Dieser Hinweis auf die Wiederkunft, dieses im Neuen Testament so häufig verwendete Symbol, ich komme wie ein Dieb. Mit anderen Worten, wir befinden uns schon in der sechsten Plage und trotzdem wird die Welt noch nicht vorbereitet sein auf die Wiederkunft. Die Menschen werden glauben, das wird noch eine ganze Weile so weitergehen, gemäß 2. Petrus 3. Die Spötter werden noch da sein, werden sagen, es wird alles bleiben, wie es schon immer war. Wir leben hier Probleme und Katastrophen, wir werden das aber schon noch irgendwie in den Griff kriegen. Und so kommt hier die Ankündigung, Gericht an das Volk Gottes, seid bereit. Ich stehe vor der Tür. Es ist ganz kurz vor dem Tag der Wiederkunft. Und damit eine Durchhalteparole, denn bekehren wird sich hier keiner mehr. Das ist kein Bekehrungsaufruf. Eine Durchhalteparole, haltet fest. Bleibt treu im Glauben. Warum? Weil es jetzt offenbar so ernst wird, wie es bisher noch nicht gewesen ist. Jetzt haben wir 5 Plagen hinter uns. Das Leben auf dieser Welt ist schon eine äußerste Qual geworden, richtig, richtig schwer. Viele Menschen sind gestorben inzwischen. Wir haben schon richtig starke Konfrontation zwischen denen, die auf der einen Seite stehen und den wenigen, die auf Gottes Seite stehen und von den Plagen nicht getroffen sind. Das wird Begehrlichkeiten wecken, das wird Neid wecken, das wird zu Verfolgungen führen. Aber das alles ist kein Vergleich zu dem, was in der sechsten Plage auf das Volk Gottes wartet. Deshalb der Aufruf, haltet fest. Trotzdem, was jetzt noch geschehen wird, durch diese Plage. Die Plage trifft den Strom Euphrat. Der Euphrat und auch die Länder, die daran angrenzen, haben heute im politischen Geschehen nicht allzu viel Einfluss. Wir haben dort Krieg, wir haben Durcheinander, wir haben Revolutionen, wir haben Diktaturen gehabt in der Vergangenheit und sie befinden sich, ich meine, auch wieder im Aufbau, aber wir haben nichts, was das Weltgeschehen bestimmen würde. Dass der Euphrat austrocknet, was er ohnehin tut, das muss uns bewusst sein. Sowohl der Euphrat wie andere Regionen, denen es noch einigermaßen Wasser gibt, im Nahen Osten trocknen mit rasender Geschwindigkeit aus. So dass man fossiles Wasser aus tiefen Erdschichten anzapfen muss, das vielfach sogar radioaktiv verstrahlt ist. Nicht durch Menschen, sondern einfach, weil es fossiles Wasser ist und in der Nähe von entsprechenden Metallen. Und das Wasser wird schon verwendet oder auch versalzenes Wasser wird verwendet und man versucht es aufzubereiten, weil das Natürliche nicht mehr in genügender, ausreichender Menge vorhanden ist. Also dieses Austrocknen des Euphrat oder auch des Tigris und anderer Flüsse, das schreitet ohnehin schon weiter voran. Aber welcher König braucht heute noch ein leeres Flussbett, um seine Armeen voranzubringen? Kriege werden heute kaum noch auf dem Boden geführt, ich denke, das ist jedem bekannt. Wir sind mit der 5. Plage schon mehr übergegangen in den Bereich der Symbole. Und hier sind wir jetzt voll drin. Wenn es also hier um den Euphrat geht, dann geht es sicherlich nicht um den Fluss, den wir drüben im Irak haben, sondern es geht hier um ein Bild, das verwendet wird, das dem Bibelleser schon gut bekannt ist. Der Euphrat oder auch Babylon sind Bilder, die in der Offenbarung ja gut bekannt sind und ausführlich beschrieben werden. Es geht hier um die antichristliche Macht der Endzeit. Und Babylon in der Antike ist dadurch gefallen, dass der Fluss, der in diese Stadt hineinführt, der Euphrat, ausgetrocknet wurde. Umgeleitet und damit ausgetrocknet, sodass das persische Heer unter Kyros II. 539 in einer Nacht unter den Gittern, die eben nur bis zur Oberfläche des Flusses herabgelassen wurden, in diese Stadt hineingehen konnte. Mir ist bewusst, dass diese Theorie umstritten ist und man sich fragt, ob Herodot nicht hier wieder vielleicht irgendwas an Legenden hat einfließen lassen. Dass es hier vorkommt in der sechsten Plage, ist für mich ein Beleg, dass es eben nicht nur eine Legende ist, sondern dass es vermutlich, dass es sicherlich genauso geschehen ist. Deshalb macht dieses Bild hier so Sinn. Es bedeutet, macht euch gefasst, Babylon wird jetzt untergehen. Und dass es gerade so beschrieben wird wie damals, als es geschah im Jahr 539, macht uns auch deutlich, es wird sehr schnell vonstatten gehen. In einer Nacht ist Babylon damals verloren gegangen. Und wenn wir uns ansehen, wie es mit Babylon denn dann auch weitergeht, Kapitel 17, Kapitel 18 der Offenbarung beschreiben das ja ganz ausführlich, dann finden wir dort in Kapitel 18, Vers 8, an einem Tag und in Vers 10, in einer Stunde sind die Gerichte über Babylon ergangen. Und diese feindliche antichristliche Macht ist zerstört. An einem Tag, in einer Stunde, also unbeschreiblich schnell. So wie damals in der Antike, 539. Es geht also hier nicht um den Euphrat oder ein reales Babylon, das ja so heute gar nicht mehr existiert. Es geht um dieses Bild, da kommt jetzt jemand von Gott gesandt, so wie Kyros auch von Gott schon über 100 Jahre vorher angekündigt wurde, mit Namen und mit diesem Ereignis. Er würde kommen, um das Volk Gottes zu befreien. Genau das kommt jetzt hier wieder mit rein. Da kommt jemand und befreit das Volk Gottes. Es sind die Könige aus dem Osten. Das wird nicht der Islam sein. Die Könige aus dem Osten, wofür steht der Osten in der biblischen Symbolik? Der Osten steht sonst an anderen Stellen, zum Beispiel in Hesekiel 11, Vers 23 oder Kapitel 43, Vers 2, für den Ort, an dem Gottes Herrlichkeit ruht. Es geht hier sicherlich um das Volk Gottes, vielleicht auch die unsichtbaren Mächte des Volkes Gottes, die sich darum kümmern, den Tag der Befreiung vorzubereiten. Auf der einen Seite haben wir hier gehört, in dieser Plage sammelt Satan sein Heer. Diese Allianz aus erstem Tier, zweitem Tier von Offenbarung 13 und Satan, der mit hier reinkommt, dass es diese antichristliche Dreieinigkeit wird, diese Allianz besteht ja schon länger. Aber jetzt, so hören wir hier, gehen unreine Geister aus zu den Königen der Erde, um auch die Letzten, die vielleicht noch zögerlich sind, die noch zurückhaltend sind, durch Zeichen und Wunder so weit zu bringen, dass sie bereit sind, sogar zu den Waffen zu greifen, um das Volk Gottes zu töten. Eine solche Zuspitzung hatten wir bisher noch nicht, obwohl wir diese Machtstrukturen schon länger kennen. Damit wird auch klar, warum Gott hier so deutlich wird, festzuhalten an dem, was man hat als Gläubiger. Jetzt geht es um Leben und Tod. Das, was wir als Adventisten als den Todeserlass bezeichnen. Jetzt wird ein Tag dann festgelegt werden, an dem es heißt, sie werden alle umgebracht. Wir werden ganz offen in den Kampf übergehen. Von Repressionen, die es vorher gab, Offenbarung 13, 15 bis 18, geht es jetzt über zum Todeserlass. Was ist mit Harmageddon? Harmageddon, so wird uns hier gesagt, ist ein hebräisches Wort. Das bedeutet, wir sollen wohl genauer hinschauen, was es vom Hebräischen her bedeuten könnte. Wenn es hier um eine Lokalisierung auf dieser Erde gehen würde, wäre es auch leicht gewesen, das konkret anzugeben oder vielleicht mit einem anderen Code für einen Ort zu versehen. Das ist nicht der Fall. Wir sollen es offenbar übersetzen aus dem Hebräischen und dann haben wir hier zwei Teile in diesem Wort. Das wäre Har für Berg und dann haben wir noch Magedon, was vermutlich für Megiddo steht, also Berg von Megiddo. Passt zur biblischen Geschichte. Wir haben einen Berg von Megiddo oder als Hügel muss man vielleicht eher bezeichnen. Das war eine kleine Festungsstadt gewesen, in der zum Beispiel Salomo seine Pferde gehalten hat für Kriege. In der Ebene Jezreel, die rundherum liegt, wurden viele Kriege geschlagen. Große Schlachten Israels, des Volkes Gottes, gegen die Nationen, die gegen Gott und sein Volk stritten. Vermutlich soll das darauf anspielen, dass es eben nicht um einen konkreten Ort geht, drüben in Palästina, wie viele vermuten, sondern es geht darum, dass hier zwei Kontrahenten gegeneinander kämpfen werden, die wir aus der biblischen Geschichte immer wieder gegeneinander kämpfen sehen haben. Das Volk Gottes und auf der anderen Seite die, die das Volk Gottes zerstören wollen. Und das wird in dieser letzten Zeit eben nicht einfach konkret irgendwo nur in Palästina womöglich sein, sondern global. Stellt euch die gesamte versammelte Welt vor oder nur die Heere dieser Welt. Das wäre gar nicht möglich, hier allein vom Platz her in dieser kleinen Ebene Jezreel diese beiden Heere aufeinandertreffen zu lassen. Es wird weltweit geschehen. Aber es wird so sein wie vor Alters. Es geht in Richtung Ausrottung des Heeres des Herrn. Das erinnert an das, was wir auch, kleiner Exkurs, in Daniel 11 vorfinden. In Daniel 11 ist auch von so einer letzten Schlacht noch einmal die Rede. Daniel 11, Vers 44, hören wir, da gibt es Gerüchte aus dem Osten und aus dem Norden. Da haben wir auch diesen Osten wieder. Aus Osten und Norden, die dazu führen, dass der König des Nordens sich zur letzten Schlacht rüstet. Sie wird aber nicht mehr geschlagen. Genauso wie hier. Die Schlacht, von der wir hier hören, wird nicht geschlagen. Es kommt nicht mehr dazu. Sie wird nur vorbereitet. Ich glaube, dass es um das Gleiche geht. In Daniel 11, Vers 44, die Gerüchte aus dem Osten, das sind vermutlich diese Könige aus dem Osten. Man hört, dass ein Heer sich aufmacht, so wie früher das Heer der Meder und Perser, die sich dort aufgemacht haben. Man wusste schon, sie sind nicht weit entfernt von der Stadt. Man habe nicht damit gerechnet, dass sie so leicht hineinkommen würden, dass in einem Tag die Schlacht geschlagen wäre. So wird es hier sein. Man hört von diesen Gerüchten das Volk Gottes, das sich immer mehr formiert, das sich bereit macht für den Tag der Befreiung, das Heer der Gottlosen, die sich bereit machen, um sie zu töten. Und der Tag der Schlacht wird dann der Tag der Befreiung sein. Es wird nicht mehr zu einem Angriff kommen. Es kommt nicht mehr zu einem Krieg. Keine gewaltsame Auseinandersetzung mehr. Die sechste Plage bringt also die extreme Zuspitzung dieses Kampfes, der schon viel länger im Gange war. Es führt dazu, dass die Heiligen sich ganz konkret der Entscheidung gegenüberstehen, zwischen Leben und Tod zu wählen, bereit zu sein, in den Tod zu gehen, wenn sie Gott treu bleiben. Und damit befinden wir uns hier auch in der Zeit, die wir als Angst in Jakob bezeichnen. Die Zeit, in der die Treuen sich fragen, ob sie denn wirklich gerecht vor Gott stehen. Ihnen wird jetzt klar, dass jetzt alles zählt. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der sie ihrem Schöpfer gegenübertreten werden. Und wo sie sich ernsthaft fragen, ob sie alle Sünden schon vor Gott gebracht haben und Vergebung erwirkt ist. Das ist natürlich schon geschehen. Aber bei all dem, was sie hier auf der Erde erleben, werden manche ins Schwanken geraten und müssen dem Moment, so wie Jakob, als er im Jabbok kämpfte mit dem Engel des Herrn und Angst hat, am nächsten Tag durch seinen Bruder getötet zu werden, wenn Gott nicht auf seiner Seite steht und für ihn kämpft, so wird es den Gläubigen hier gehen, die wissen, am nächsten Tag oder wie lange es auch immer noch ist, an diesem Tag von Harmageddon, an diesem Tag des Todeserlasses, der jetzt global festgesetzt ist, wenn ich nicht recht vor Gott stehe, dann bin ich tot. Das wird ihnen hier bewusst. Und den Gläubigen ist bewusst, dann ist es nicht nur ein Tod für die Zeit, sondern für die Ewigkeit. Daraus resultiert diese Angst in Jakob, die durch den Glauben überwunden werden wird. Und dieses Volk wird dann natürlich den Tag der Ankunft des Herrn, den Tag von Harmageddon, jubelnd beenden, wenn sie sehen, dass der Herr für sie streitet und es zu gar keinem Krieg und auch zu keinen Todesschüssen oder Schlägen mehr kommen wird. Es wird uns hier auch dezidiert gesagt, wann das stattfindet. Es ist der Tag des Herrn. Wir können das nicht berechnen, wir wissen nicht, wann genau das sein wird, aber wir wissen, es ist der Tag der Wiederkunft. Das ist der Tag, an dem Harmageddon hätte geschlagen werden sollen. Ellen White beschreibt das auch schön, wenn wir den Todeserlass kennen, wenn dieses Gesetz rausgegeben wird, wenn sich alle bereit machen, dann zuzuschlagen, das wird der Tag sein. Wir werden also kurze Zeit vorher durchaus wissen, an welchem Tag Jesus wiederkommt. Weil wir wissen, an welchem Tag dieser Erlass ausgeführt werden soll. Und Ellen White vergleicht das mit der Königin Esther, als dann ein Tag festgelegt wurde, dass die Juden im gesamten Persischen Reich ausgerottet werden sollen. Da wussten dann die Juden, als kurze Zeit vorher der zweite Erlass kam, sie dürfen sich verteidigen, sie wussten, das wäre der Tag unserer Befreiung. Der Tag des Todes wird zum Tag der Befreiung. Und Ellen White sagt, genauso wird es hier mit diesem Tag sein, wenn der Todeserlass kommt und die Schlacht von Harmageddon geschlagen werden soll. Beachten wir also, obwohl Satans Macht, die Menschen zu beschützen vor den Plagen, mit der fünften Plage abgeschnitten wird, die Macht, Zeichen und Wunder zu tun und Menschen noch zu verführen, dass sie gegen das Volk Gottes kämpfen, wird immer noch da sein. Große Zeichen und Wunder werden auch bei der sechsten Plage noch geschehen. Dann aber ist alles zu Ende. Und so kommen wir jetzt zu dem großen Ende, dem großen Finale der siebten Plage. Die siebte Plage trifft jetzt die Luft und das Resultat ist vollständige Zerstörung des Rests, der noch auf dieser Erde existiert. Ich lese ab Vers 17. Der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel vom Thron her, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein großes Erdbeben. Desgleichen nicht geschehen ist, seitdem ein Mensch auf der Erde war, ein so gewaltiges, so großes Erdbeben. Die große Stadt wurde in drei Teile gespalten und die Städte der Nationen fielen. Und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, ihr den Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zornes zu geben. Hier geht es um ein und dieselbe Stadt. Die große Stadt ist die große Stadt Babylon. Es wird keine andere im Kontext erwähnt, weder hier noch im Kapitel vorher oder hinterher. Es geht um das große Babylon, das in drei Teile zerfällt. Kommen gleich nochmal darauf zurück. Vers 20, jede Insel verschwand und Berge wurden nicht gefunden. Und ein großer Hagel, wie zentnerschwer, fällt aus dem Himmel auf die Menschen nieder. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Jetzt haben wir hier die fünf Elemente wieder zusammen, die sonst so in der gesamten Bibel nur in Offenbarung 11, Vers 19 vorkommen. Wir haben es vorhin schon gelesen. Das war das letzte Mal, als uns vom Himmel berichtet wurde, von dem Tempel im Himmel und was dort geschieht. Von dem Gericht im Himmel, das damals begann mit der siebten Posaune. Das jetzt überging in die sieben Plagen. Jetzt am Ende der sieben Plagen kommen diese Elemente wieder vor. Und wir fühlen uns erinnert an Offenbarung 11, Vers 19, da geschieht also wieder etwas im Himmel. Jetzt ist die Vollendung der sieben Plagen und damit die Vollendung der Weltgeschichte, wie wir diese Welt kennen, gekommen. Die Resultate sind das, was Petrus in seinem zweiten Brief folgendermaßen formuliert. 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Es klingt alles sehr an die sechste Plage an. Macht euch bereit, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Und dann eben diese gewaltigen Ereignisse an dem Tag selbst, in der siebten Plage, wie hier in 2. Petrus 3, Vers 10. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr werden gerichtet werden. Hier geht es noch nicht um die Zeit nach dem Millennium. Da fällt Feuer vom Himmel und wird alles endgültig vernichten. Aber am Tag der Wiederkunft selbst wird auch noch mal so viel passieren auf dieser Erde, dass die Reste, die von den Plagen noch nicht zerstört sind, nun auch zerstört werden. Und so hören wir von Inseln, von Bergen, von Städten. Hier bleibt nichts mehr übrig. Was die vorigen Plagen bisher überlebt hat, jetzt ist alles hin. Und damit kommen wir, wenn es dann auch hingeht in Richtung, ja, jetzt Wiederkunft und dann auch Millennium, das beginnt, kommen wir hin zu einem Zustand auf dieser Erde, der nicht mehr anders beschrieben werden kann als ein einziger Abgrund. Offenbarung 20 in 1 bis 3, wo Satan gebunden wird, hören wir, wird in dem Abgrund gebunden. Die Erde wird nämlich so aussehen, wie sie aussah, bevor sie geschaffen wurde. Tohuwabohu, wüst und leer. Genesis 1, Vers 2, da haben wir auch diese Tiefe, dieser Abgrund, so wird diese Erde wieder aussehen. Ein finsterer Abgrund, alles zerstört. Allein der zentnerschwere Hagel, Zentner sind 50 Kilo, wenn das wirklich so ist, und davon gehe ich mal fest aus, dann ist alles kaputt. Dieses gewaltige Erdbeben, wie es noch nie eines gab, dass vermutlich die Erdkruste aufreißt, dass das Magma aus der Erde herauskommen kann, wodurch 2. Petrus 3, Vers 10 sich erfüllt, dass alles verbrennt, sogar die Elemente. Und die vier Elemente in der Antike, das war ganz klar, was das ist, nämlich Feuer, Wasser, Erde und Luft. Es wird so heiß sein, dass alles verbrennt. Bleibt nichts mehr übrig. Und das entspricht ganz dem, was wir in den nächsten Kapiteln dann sehen. Kapitel 17, Beschreibung Babylons, 18 das Gericht darüber, 19 die vernichtete Erde und 20 das Millennium, das nach der Wiederkunft beginnt. Hier hören wir, wie es dazu kommt, durch die sieben Plagen. Es wird nichts mehr übrig bleiben. Was hat es mit dieser Stadt auf sich? In der nächsten Predigt möchte ich näher auf Babylon eingehen, so viel nur vorweg. Babylon ist ein dreiteiliges Machtsystem. Entsprechend zerfällt dieses große Babylon in drei Teile, wo es gerichtet wird. Der Drache, das erste Tier und das zweite Tier ist Offenbarung 13. Als Adventisten legen wir das mit gutem Recht, sowohl historisch als auch biblisch belegt, mit dem der Drache Satan, dann das Papsttum bzw. katholische Kirche und dem abgefallenen Protestantismus, vor allem der Vereinigten Staaten aus, die religiös und politisch derart kollaborieren werden, dass sie theologisch wie auch mit Zeichen und Wundern die ganze Welt hinter sich scharen werden. Das wird hier auseinanderbrechen, weil die ganze Welt merken wird, Gott der Allmächtige, der sich jetzt aufmacht, wiederzukommen, richtet ausgerechnet dieses religiöse Machtsystem, dem wir vertraut haben. von dem wir fest überzeugt waren, dass Christus durch diese Menschen, durch diese Männer und Frauen spricht. Hier zerbricht es. Und damit jegliche Hoffnung der Menschen, die diesem Irrtum aufgesessen sind. Damit wären wir durch diese 7 Plagen durch. Aber es bleibt noch eine ganz wichtige Frage offen. Und auf die will ich zuletzt eingehen. Warum das Ganze? Wir haben in der Einleitung, Kapitel 15, gehört, dass das Gericht im Himmel abgeschlossen ist. Die Fälle sind entschieden. Im Verlauf der Plagen haben wir gesehen, da gibt es keine Bekehrungen mehr. Die getroffen sind von den Plagen, keiner von denen nimmt sich das zu Herzen, um vielleicht doch noch gerettet zu werden. Warum also lässt Gott all diese Schalen des Zorns noch ausgießen? Ist er ein Sadist? Hat er Freude daran, die Menschen leiden zu sehen? Diese Menschen haben zwar sein Volk leiden lassen, aber werden wir, wenn wir sein Volk sind, dazugehören, werden wir Wert darauf legen, dass andere auch so leiden müssen, wie wir es mussten? Das entspräche nicht wirklich der Feindesliebe, wie wir sie kennen. Ich glaube nicht, dass das der Anlass ist. Ich glaube, dass das Warum nur so zu beantworten ist, dass Gott hier die letzten Register zieht. In diesem großen Drama dieser Weltgeschichte, in dem er alles getan hat, um wenn möglich jeden Menschen zu retten, war er die längste Zeit sehr, sehr liebevoll, gnädig, barmherzig, rücksichtsvoll, mild, sanft. Weil klar ist, dass man mit Liebe Menschen viel leichter, viel besser und viel tiefer erreicht als mit Härte. Aber es könnte jetzt jemand am Ende Gott den Vorwurf machen, und das wären dann wir, wenn wir zu Gericht sitzen und uns die Fälle der Menschen anschauen und uns sagen, mit ein bisschen mehr Aufrütteln hättest du vielleicht noch diesen oder jenen erreichen können. Die 7 letzten Plagen machen deutlich, selbst wenn die härtesten Strafgerichte fallen, da ist nichts mehr zu holen. Diese Menschen haben die Gnadenbotschaft so lange von sich gestoßen. Sie haben die 3 Engelsbotschaft, von der Ellen White sagt, es ist die ernsteste Botschaft, die jemals Sterblichen anvertraut wurde. Sie haben sie gehört, nicht nur 1 Jahr oder 2 Jahre oder 50 Jahre, sondern wie wir sie jetzt schon verkündigen, über fast 180 Jahre hinweg. Und sicherlich noch ein paar Jahre, hoffentlich nicht mehr lang. Aber diese Welt hat so viel Zeit gehabt. Es könnte jemand sagen, du bist nicht deutlich genug gewesen. Diese 7 Plagen machen klar, selbst wenn Gott mit aller Macht und Härte reinschlägt, wer in der guten Zeit sich nicht entschieden hat, wird sich in der schlechten Zeit auch nicht mehr entscheiden. Das ist ein Grund. Und er zeigt damit Gottes Transparenz und auch letztlich seine Gnade. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund. In der ersten Engelsbotschaft ist die Welt aufgerufen, Gott als den Schöpfer anzubeten. Warum? Weil gerade in dieser Zeit nicht mehr der Schöpfer, sondern die Schöpfung verehrt wird. Die Naturgesetze. Man glaubt der Wissenschaft, aber nicht dem, der Wissenschaft ihr Material, ihren Gegenstand gegeben hat. Man glaubt, dass wenn Gott existiert, dass er auch seinen eigenen Gesetzen untertan wäre. In diesen 7 letzten Plagen macht Gott klar, dieser letzten Generation, die diese Botschaft gehört hat, die aufgerufen wurde, den Schöpfer anzubeten, er macht ihnen klar, liebe Leute, ich stehe über den Naturgesetzen. Wenn ich meine Hand zurückziehe, und ich denke an Kolosser 1, 15 bis 17, Gott als der auch die Schöpfung, Jesus als der auch die Schöpfung erhält, der, wenn er seine Hand abzieht, in nur einem Moment alles verderben würde, er zeigt, was es heißt, wenn der Schöpfer sich von seiner Schöpfung abwendet. Jedem Menschen auf dieser Erde, der die Evolutionstheorie oder rein die Naturwissenschaften in welcher Gestalt auch immer verehrt hat, statt dem Gott, der darüber steht, dem wird hier klar werden, Wissenschaft hin oder her, ohne den Gott der Natur und den Gott der Naturwissenschaften ist dieser Planet verloren. Und damit zeigt Gott auch seine Größe, die Größe seiner Macht und wie abhängig wir Menschen von ihm sind. Es geht also nicht darum, Menschen vor der Zeit irgendwie leiden zu lassen, Menschen zu quälen, sie spüren zu lassen, was sie alles falsch gemacht haben. Er möchte ihnen demonstrieren, mit welchem Gott sie es zu tun haben. Er möchte ihnen deutlich machen, wie viele Chancen sie hatten, ihn anzunehmen, und möchte uns allen deutlich machen, wenn die gute und gnädige Zeit nicht genügt, dann wird noch so viel Härte auch nicht mehr helfen, noch Bekehrungen herbeizuführen. Was lernen wir daraus? Wir haben hier ein Kapitel rausgegriffen, das in einem größeren Kontext steht. ist ein Kapitel, das die Konsequenz aufzeigt, wenn das, wovon Kapitel 13 und 14 gesprochen wird, nicht beherzigt wird. Kapitel 13 und 14 sind umrahmt von zwei wichtigen Versen. Kapitel 12, Vers 19, die Heiligen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Und Kapitel 14, Vers 12, wo wir wieder von den Heiligen hören, die die Gebote halten und den Glauben Jesu haben. Die zentralen Kapitel, die sich mit unserer Zeit befassen, sind umrahmt von denen, die die Gebote halten. Es wird also deutlich gemacht, wenn du auf der richtigen Seite stehen möchtest, in der guten Zeit, in der friedlichen Zeit, wo noch Gnade und Barmherzigkeit wären, entscheide dich für die, die die Gebote halten. Nicht für die, die sich für Zeichen und Wunder entscheiden oder für eine große, starke, politisch-religiöse Allianz oder was auch immer ins Feld geführt wird, um die Menschen zu verführen. Es wird uns mit diesen Plagen bewusst gemacht, entscheide ich zur guten Zeit, bevor es zu spät ist, bevor die Gnadentür zu ist, für die, die alle Gebote Gottes halten. Das ist auch mein Aufruf heute am Ende dieser Predigt, dass jeder, der sich noch nicht entschieden hat, sich ganz klar auf die Seite derer stellt, die alle Gebote halten. Nicht nur 9, sondern alle. Und dazu gehört das Gebot, das als Unterpfand gewissermaßen für den Schöpfer steht. Das 4., das Sabbatgebot, in dem wir der Schöpfung gedenken. Mit diesen Plagen, die die Schöpfung treffen werden, wird Gott deutlich machen, dass gerade dieser Gedenktag der Schöpfung, das 4. Gebot, nicht umsonst in der letzten Zeit diese herausragende Stellung hatte. Das ist das Gebot, mit dem ich zeige, ich glaube an den Schöpfer und nicht nur an die Schöpfung, an die Naturgesetze, an die Wissenschaft. Ich glaube an den Schöpfer. Ich halte seine Gebote und ich stehe damit auf der Seite derer, die von Gott in dieser schwierigen Zeit ganz besonderen Schutz erwarten dürfen und die am Ende in das ewige Leben eingehen. Ich wünsche uns allen, wenn wir das erleben sollten, wenn die Plagen beginnen zu fallen, dass wir bis zum Ende durchhalten. Dass wir uns von all den Verführungen, von denen wir hören, die wir vielleicht auch miterleben werden, nicht kleinkriegen lassen. Dass wir die Gebote immer halten, egal wie verführerisch es ist, davon abzufallen. Und dass wir uns von Herzen freuen, wenn all diese Dinge geschehen, weil wir wissen, dass unsere Erlösung naht und dass es nicht mehr lang ist bis dahin. Gott segne uns jeden Tag unseres Lebens, bis wir es dann eines Tages erleben, dass endlich Hammergeddon kommt, und damit der Tag der Erlösung. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft Sie im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.